Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch.
Liebe Gemeinde, seid alle ganz herzlich willkommen an diesem 8. Sonntag nach Trinitatis. Ein ganz lieber Gruß auch an die, die sich den Gottesdienst später zu Hause anhören werden. Schön, dass heute auch der Max wieder an der Orgel sitzt, nach einer längeren, wie das im Fußball so oft der Fall ist, verletzungsbedingten Pause. Ich glaube, man hat gehört, dass er sich wieder aufs Orgelspiel gefreut hat. Ich möchte euch gerne ein Gedicht von Andrea Schwarz aus einem Heftchen zur Jahreslosung vorlesen. Möge die Liebe stark sein und wachsen. Gott, gib mir den Mut, die Hoffnung, die Kraft, in eine Welt der Gleichgültigkeit, der Verantwortungslosigkeit, der Trägheit und der Unachtsamkeit Liebe zu sehen, Empfindsamkeit zu pflanzen, Zartheit zu behüten, Verstehen zu hegen, Brachliegendes zu bestellen, Darbendes zu bewässern, Überwucherndes zu beschneiden und Knospendes zu schützen. Mache frei von Hass und Gewalt, schenke mir Demut und Ehrfurcht vor dem Leben. Segne den Boden, segne die Saat, segne die Frucht und segne mein Tun. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Gottesdienst.
eleison, Christe, erbarme dich. Kyrie eleison, Herr, erbarm dich über uns. Ehre sei Gott in der Höhe, und auf Erden Frieden, den Menschen sei wohlgefallen. Ich lade ein, dass wir miteinander beten. Vater im Himmel, es ist gut zu wissen, dass du da bist. Heute und hier in diesem Gottesdienst, aber schon in dem Augenblick, da wir beginnen zu leben. Und dass du bleibst bei uns über den Grenzpunkt unseres Lebens hinaus. Hab Dank, dass wir Gottesdienst feiern können mit Musik und Gebet, mit deinem Wort und deinem Segen. Und nun bitten wir dich, komm in unsere Mitte und lass uns das Wunder deiner Nähe erfahren. Das bitten wir durch Jesus, deinen Sohn, unseren Heiland und Herrn. Amen.
Die Epistel für den heutigen Sonntag lesen wir im Brief an die Gemeinde in Ephesus im 5. Kapitel. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn's vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten. So wird dich Christus erleuchten. Worte der Heiligen Schrift. Gott sei Dank. Das Evangelium bei Matthäus im 5. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus.
Leuchten will das Evangelium dort, wo wir glauben, wo wir Gottvertrauen haben. Dazu lade ich ein, dass wir miteinander glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten, und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille beten. Vater, wir leben nicht aus unserer Kraft, sondern aus deiner. Wir leben nicht aus unserem Verdienst, sondern aus deiner Gnade. So komm mit deiner Gnade und hilf uns leben. Amen. Liebe Gemeinde, wenn Sie es noch nicht gemerkt haben, es ist Sommer. Es ist warm. Vielleicht wärmer, als manchem von uns lieb ist. Was mir auffällt, ist, dass sich im Sommer, wenn es warm ist, manches ändert gegenüber der Winterzeit. Und zwar im Blick auf die Lasten, die wir tragen, wollen oder können. Im Winterurlaub sind die Koffer schwerer, voller, da müssen die dicken Pullover rein und was weiß ich noch. Im Sommer überlegt man sich sehr genau, ob ich das wirklich alles brauche. Und ob ich das wirklich alles schleppen will. Und dann werden die Taschen und Koffer möglicherweise leichter. Vielleicht haben Sie auch schon überlegt, und wenn Sie sich morgens anziehen, brauche ich das wirklich, muss das wirklich sein, was ich da alles liegen habe? Also was kann ich alles weglassen, damit es leichter für mich wird im Sommer, wenn es warm ist? Ähnliches entdeckt man, wenn man so auf die Alterszeiten guckt, wenn man jung ist. Dann denkt man möglicherweise, ich habe zwei Hände, also kann ich zwei Kästen Bier tragen. Wenn man älter wird, überlegt man, ob man nicht vielleicht doch die Bierflaschen lieber einzeln nach oben trägt. Möglicherweise kann man in der Jugend mehr tragen als im Alter. Um Lasten geht es heute. Der Paulus schreibt, ich muss menschlich davon reden, um der Schwachheit eures Fleisches willen, wie ihr eure Glieder hingegeben hattet an den Dienst der Unreinheit und Ungerechtigkeit, zu immer neuer Ungerechtigkeit, so gebt nun eure Glieder hin an den Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Was hattet ihr nun damals für Frucht? Solche, deren ihr euch jetzt schämt, denn das Ende derselben ist der Tod. Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Das Ende aber ist das ewige Leben. Denn der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Liebe Gemeinde, dieser Text und besonders der letzte Vers sind mir vor etwas mehr als 40 Jahren zum ersten Mal begegnet. Und dieser Text und dieser Vers haben sich mir tief eingeprägt. Ein Freund, 18 Jahre alt, war mit seinem Auto verunglückt. Er hatte gerade 4 Wochen den Führerschein. Er war von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum gefahren. Sofort tot. Das war ein großer Schrecken für viele von uns. Bei der Beerdigung war die Kirche voller Jugendlicher. Der Pfarrer, der die Beerdigung hielt, predigte dann vor dieser Gemeinde über den Vers 23 aus dem 6. Kapitel des Römerbriefes. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Hat Hans den Tod verdient mit 18 Jahren? Das war die Frage, mit der er uns konfrontierte. Man mag denken, das ist eine rhetorische Frage. Wer hat denn schon den Tod verdient? Und wenn ein junger Mensch stirbt, dann denken wir doch, der hatte noch sein ganzes Leben vor sich. Hat Hans den Tod verdient? Der Pfarrer damals hat in seiner Predigt geantwortet, ja, Hans hat den Tod verdient. Wenn es um die Frage geht, was wir verdienen, dann antwortet der Römerbrief tatsächlich, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wenn du ein Sünder bist, dann hast du den Tod verdient. Vielleicht sagt der ein oder andere jetzt, na, was habe ich denn schon gemacht? Ich bin doch eigentlich ein ganz anständiger Mensch, ich führe ein anständiges Leben, ich gehe mit meinen Mitmenschen anständig um, schlage meine Kinder nicht. Ich habe meine Frau, meinen Mann noch nie betrogen und umgebracht habe ich ja auch noch niemanden. Sowas höre ich ab und zu. So anständig sind wir ja vielleicht, dass wir vor der bürgerlichen Gesellschaft ordentlich dastehen. Der Paulus aber unterscheidet in seinem Wort nicht zwischen großen und kleinen Sünden, nicht zwischen sichtbarer und unsichtbarer Schuld. Dass ich noch nie vor einem Gericht angeklagt und verurteilt worden bin, heißt ja noch nicht, dass ich keine Schuld habe. Schuld ist uns allen bewusst. Keiner ist am Ende ohne Schuld. Vor anderen mag ich ja manches verstecken und verbergen können, vor mir selber aber nicht und vor Gott auch nicht. Und weil keiner ohne Schuld ist, deshalb kann sich auch keiner über den anderen erheben. Das tun wir ja auch ganz gerne. Im Vaterunser hat Jesus uns gemahnt, wie wir mit der Schuld umgehen können und sollen. Mit der eigenen. Vater, vergib mir meine Schuld. Und mit der anderen können wir auch umgehen. Wie auch ich vergebe meinen Schuldigern. Wenn wir nach einem guten Leben, einem glücklichen Leben suchen für uns selbst, für unsere Kinder, für alle, die zu uns kommen, für unsere Nachbarn, dann müssen wir ganz wesentlich lernen, wie wir mit unserer Schuld fertig werden. Und das beginnt mit einer unverzichtbaren Erkenntnis am Anfang. Und die heißt, wir werden mit unserer Schuld nicht fertig. Wer zu dieser Einsicht nicht durchdringt, der wird unweigerlich feststellen, dass er seine Schuld ein Leben lang hinter sich herschleift. Es kann sein, dass wir uns auch an solche Lasten gewöhnen. Sogar so weit gewöhnen, dass wir sie mitunter gar nicht mehr spüren, bis sie sich dann doch wieder bemerkbar machen. Dort, wo Schuld geschieht, da haben wir heute zwei Formen des Umgangs kultiviert. Entschuldigung. Die erste heißt: Ich verschweige sie einfach. Ich vertusche meine Schuld. Ich hoffe, es merkt keiner. Die ersten 10 Gebote, die ich ja vielleicht in meinem Konfirmandenunterricht gelernt habe, die habe ich längst vergessen. Aber das 11. Gebot, das kenne ich noch ganz gut. Das geht mir nicht aus dem Sinn. Und das heißt, du sollst dich nicht erwischen lassen. Entweder also, ich verschweige meine Schuld, vertusche sie. Das wäre eine Möglichkeit, wie wir heute oft mit unserer Schuld umgehen. Die zweite ist, ich versuche, meine Schuld zu erklären, meine Fehler zu erklären. Ich versuche, sie dem anderen, wenn sie denn offenbar geworden ist, verständlich zu machen. Damit der andere versteht, dass es ja gar nicht anders ging, dass ich ja gar nicht anders handeln konnte. Ich versuche mich mit psychologischen Erklärungen zu entschuldigen. Aber sehen Sie, genau das funktioniert gar nicht. Ich kann mich nicht entschuldigen. Niemand kann sich selbst entschuldigen. Niemand kann sich selbst seine eigene Schuld wegnehmen. Als Christen müssen wir das begreifen. Das ist eine der elementarsten Botschaften des Neuen Testamentes. Gott lässt uns wissen, es geht auch gar nicht darum, dass wir uns selbst entschuldigen. Es geht nicht darum, seine Schuld zu erklären. Als Christen wissen wir, dass es am Ende nur einen tatsächlich hilfreichen Umgang mit unserer Schuld gibt. Wir müssen sie bekennen vor Gott und manchmal auch vor Menschen. Auch als evangelische Christen, das Beichtgebet, das haben wir so in die katholische Kirche abgeschoben, aber Luther hat das Beichtgespräch gar nicht abgeschafft. Das gibt es auch bei uns in der evangelischen Kirche. Und das Beichtgespräch ist auch bei uns bis heute durch das Beichtgeheimnis besonders geschützt. Wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir, dass wir alle nicht schuldlos sind. Die Kirche ist eine Gemeinschaft von Sündern. Wer von sich glaubt, dass er kein Sünder sei, der kommt gar nicht erst hierher. Wenn wir also den Paulus fragen, was wir verdient haben, dann sagt er meinem Freund Hans und er sagt jedem von uns, der Lohn der Sünde ist der Tod. Was wir verdienen, das ist nun die eine Sache. Was wir bekommen, ist eine andere. Die Gnadengabe Gottes ist ewiges Leben in Christus Jesus. So geht nämlich der Vers 23 weiter. Gott ist einer, der uns nicht geben will, was wir verdienen, sondern der uns das geben will, was wir brauchen. Ewiges Leben in Jesus Christus. Nun ist es mit der Ewigkeit immer so ein bisschen schwierig. Ewig ist ja gar nichts. Nur der Tod. Den Satz kennen Sie wahrscheinlich auch und haben ihn manchmal gehört, vielleicht auch manchmal benutzt. Viele leben danach. Und viele verzweifeln auch an diesem Satz, an der Brüchigkeit unserer Existenz, an der Vorläufigkeit allen Tuns. Und dann kommt Jesus und krempelt mit seiner Predigt und mit seinem Leben und Sterben und Auferstehen unsere gesamte Wirklichkeit um. Nichts war doch bisher so sicher wie der Tod. Aber seit Ostern ist plötzlich nichts mehr so sicher wie das Leben. Nicht mehr der Tod ist ewig, sondern das Leben ist plötzlich ewig. Seit Ostern leben wir in einer verwandelten Wirklichkeit, in der wir als Christen fröhlich und trotzig bekennen, dass Gott ewiges Leben schenkt und eine Liebe, die niemals aufhört. Wir sind nicht weltfremd. Wir wissen immer noch, dass jeder sterben muss. Dass das Leben in dieser Welt seine Zeit hat, für den einen 70 oder 80 Jahre, für den anderen vielleicht nur 18, wie bei Hans. Aber Hans wusste und glaubte, was wir auch wissen und glauben können. Dass der Tod die Gnade Gottes nicht abschneidet, dass die Liebe Gottes vor dem Tod nicht kapituliert. In der Taufe fängt das an. In der Taufe haben wir die Gnadengabe Gottes empfangen, ewiges Leben. Gottes Liebe hat uns erreicht. Und die hört nun tatsächlich niemals auf. Luther hat sich in seinem Leben immer wieder daran erinnert, dass er getauft ist, gerade in den schwierigen Phasen seines Lebens. Wenn alles zusammenbrechen drohte, wenn die Lasten, die auf ihm lagen, auf seinen Schultern lagen, zu schwer, viel zu schwer wurden, dann hat er ausgerufen, Gott sei Dank, ich bin getauft. dann hat er sich erinnert, dass Gott Ja zu ihm gesagt hat. Und dass Gott dieses, sein Ja, niemals leid wird. In diesem Punkte können wir Luther getrost folgen. So wie er sich an seine Taufe erinnert, dürfen wir uns auch erinnern an unsere Taufe, selbst wenn wir uns nicht erinnern. Dann müssen wir unseren Eltern trauen, unseren Paten trauen, die uns erzählen, dass wir getauft worden sind und dass Gottes Ja zu uns da ist. Nicht irgendwann mal in der Vergangenheit, sondern immer noch. Die Taufe ist etwas, was mich jeden Tag begleitet. Auch das können wir bei Luther lernen. Gottes Ja zu uns ist jeden Tag da. Und Gottes Ja zu uns entlastet uns jeden Tag, wo wir ihm das, was uns Not und was uns Last macht, was uns auf der Seele und auf den Schultern drückt, wo wir es ihm bringen, da entlastet er uns durch seine Gnade. Gott sei Dank. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Amen. Ja, wie werde ich meine Lasten los? Wir bieten ja im Gottesdienst immer eine Möglichkeit an, die Lasten loszuwerden. Das passiert nämlich jetzt. Also wenn Sie Geld haben, das Sie sehr drückt, dürfen Sie es gerne einlegen. Heute ist es für die eigene Gemeinde bestimmt. Einladen möchten wir um 11.10 Uhr. zum Kindergottesdienst und zur Lämmergruppe. Vorläufig finden die Bibelstunden noch nicht statt, aber wir überlegen schon, wo sie sinnvoll dann wieder anfangen können, demnächst. Die Kanzlei ist regelmäßig geöffnet. Wir haben eine neue Kanzlistin, das freut uns sehr. Die Öffnungszeiten finden Sie drüben angeschlagen. Wir haben uns im Wesentlichen an den bisherigen Öffnungszeiten orientiert. Schauen Sie mal rein. Bei allen Anliegen finden Sie dort wieder in der Alexandra Unger jetzt einen guten Ansprechpartner. Ein Einladen möchte ich natürlich zum nächsten Sonntag, Gottesdienst 9.30 Uhr und 11 Uhr ist dann Kindergottesdienst. Der Wochenspruch aus Epheser 5. Wandelt als Kinder des Lichts, die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Wir wollen das nächste Lied singen und dabei die Gaben einsammeln. Dass du, Herr, uns, unsere Kirche, unsere Gemeinde, unser Dorf erhältst, das bitten wir. Dass du hier Möglichkeit und Raum gibst, dass wir unsere Lasten ablegen können, loswerden, weil wir sie nicht mehr tragen können. Das bitten wir. Segne dazu diese Gaben, dass sie dienen, dass dein Evangelium hier fröhlich und freundlich verkündigt wird. Das bitten wir. Dir sei Lob und Preis. Amen. Lasst uns aufstehen und Fürbitte halten. Vater im Himmel, du weißt, was uns gut tut. In dir ruht das Leben, auch unser Leben. Du kannst und willst uns erfüllen mit deinen Gaben. Du rufst uns in dein Reich. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wir bitten um das, was wir von Herzen wünschen, um Brot auf dem Tisch, um den Trank, der belebt, um Kleidung, gute Gesundheit, einen sicheren Weg durch diese Welt und ein schützendes Haus. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Und wir erbitten auch, was wir nicht weniger brauchen, das Verständnis der Menschen neben uns, die Treue der Freunde, die Aufrichtigkeit unserer Gegner, die Großmut derer, die wir beleidigt haben, die Liebe aller, die wir lieben, das Vertrauen untereinander immer wieder neu. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wir schauen auf unsere Kinder und bitten dich für sie um eine offene Zukunft in aller Welt, um glückliche Tage für Altgewordene, um Freude in Beruf und Arbeit, um Mut für die Enttäuschten, um Geduld in der Not. Und wir bitten um den Frieden überall in dieser Welt. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wir legen dir Leiden. Wir bitten um Genesung für unsere Kranken. Wir bitten um die Würde der Sterbenden. Wir bitten um Vollendung in deiner Ewigkeit. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Vater im Himmel, du bist ein Gott, der Gebet hört und erhört. Wir vertrauen darauf, dass du uns freundlich leitest. Gemeinsam lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns zum Schluss die 170 singen. So geht in diesen Sonntag und in die kommende Woche unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Amen. Sag's noch einmal. Was? Ach so, ja. Genau. Also, auf den Max haben wir eine ganze Weile verzichten müssen. Heute ist er wieder da und spielt in Kraft und Fröhlichkeit. Und wir sind eine gesegnete Gemeinde, dass wir solchen jungen Leute haben, die uns die Orgel spielen können. Gott sei Dank. Uns allen einen gesegneten Sonntag, eine gute Woche. Gott befohlen.